ARD. Das ist Queer Crimes, der True Crime Podcast aus der queeren Community.
Wir tauchen jetzt mit euch in dieser Folge ein in eine bunte, glamouröse und schillernde Modewelt. Wir klären, wie diese Modewelt durch einen tödlichen Schuss ins Wanken gerät. Und wir sprechen über brutale und bis heute unerklärliche Morde.
Und wir reden über einen fünffachen Mörder, der besonders mit einer Tat schaurige und erschreckende Berühmtheit erlangt.
Queer Crimes. Der Versace-Mord.
Eine neue Staffel Queer Crimes.
So ist das.
Marvin, ich freue mich sehr.
Schön, dass du es wieder geschafft hast. Wunderbar. Wir können uns ja wie am Anfang einer jeden Folge kurz vorstellen. Ich bin Marvin, Moderator, Radiomoderator, Journalist und Podcaster, schnell gesagt.
Und ich bin Irina, Juristin und die erste Princess Charming. Und wir erzählen euch hier bei Queer Crimes in jeder Folge von einem True Crime Fall, der etwas mit der LGBTQIA+-Community zu tun hat. Mhm. Ihr merkt, es ist ein Zungenbrecher, deswegen sagen wir auch abgekürzt einfach queere Community.
So machen wir das und als zwei queere Personen, die diesen Podcast hier hosten, bringen wir ja auch so einen ganz anderen Blick auf die Stories, auf die Fälle nochmal mit, weil wir eben auch ganz eigene Erfahrungen mit einfließen lassen können.
Neue Folgen von Queer Crimes gibt's immer in der ARD Audiothek.
Einfach gerne mal Abo dalassen. Lass uns mal über Mode sprechen, über Fashion.
Mhm, Fashion.
Du heute ganz in Schwarz.
Du auch?
Ein Basic Schwarz. Wir tragen ein Basic Schwarz heute für den Podcast.
Das trifft's gut, ja.
Welche Bedeutung hat Mode für dich?
Ja, wie du siehst, keine.
Nein, aber du bist ja auch viel in der Öffentlichkeit zu sehen, ne? Bist in Fernsehshows, auf Streaming-Anbietern zu sehen.
Ja, das stimmt.
Ist dann vielleicht mehr Verkleidung dann in dem Moment?
Ja,
so?
Also schon, man muss sich wohlfühlen, ansonsten voll. Merkt man das, glaube ich, auch. Oder es, weiß ich nicht, wirkt sich negativ auf die Performance aus.
Ja.
Aber es ist immer gewünscht im Fernsehen, bunt, bunte
Ach,
Farben,
wirklich?
Viel Farbe.
Ah.
Privat ist es dann doch ja. Meistens wie heute schwarz,
ja,
wie Sex.
Deswegen bin ich auch
basic.
Nie im Fernsehen, weil ich mag Schwarz tatsächlich auch sehr gerne. Fashion an sich ist ja aber in unserer Gesellschaft mega wichtig. Ne? Auch in der queeren Kultur hat sie ja bestimmte Codes, kann sich natürlich auch über Geschlechterrollen hinwegsetzen oder bietet ihr eben auch ein spezielles Schutzschild manchmal einfach, glaube ich.
Ja, Stichpunkt mhm. Geschlechterrollen, wie du gerade sagst, Tomboy-Style, also das kenne ich aus der lesbischen Community, dass das häufig Mädchen, junge Frauen sind, die sich nicht typischerweise feminin kleiden, sondern eher das, was man jetzt so salopp gesagt Jungs eher tragen, lieber das anziehen, also zum Beispiel weite Hosen, Caps und ja, das auch gar nicht negativ besetzt ist, sondern das so wie so eine empowernde Selbstbezeichnung auch ist.
Es geht um eine Person heute, die Modegeschichte geschrieben hat und seine Ermordung beschäftigt uns alle. Es geht in dieser Folge um Gianni Versace. Zuallererst, Irina, wir haben schon über Mode gesprochen. Hast du denn ein Versace-Teil? Irgendwas?
Was denkst du denn?
Na, du bist ja luxuriös basic ausgestattet, also nein. Na, so bunt und chillend, wie Versace seine Klamotten immer gemacht hat.
Ich war auch noch nie in einem Geschäft, in dem Versace, glaube ich, verkauft wird. Also nicht, dass ich
nicht mal am Flughafen oder so?
Nee.
Gibt's auch manchmal so Duty-Free? Designer-Zeug? Ja, nee, also ist auch überhaupt nicht meins. Ich habe auch keinen Teil von ihm. Allein für so eine Handtasche von ihm legst du ja heute schon mal so ein paar Tausis auf den Tisch.
Ich stelle mir dann immer vor, wie viele Urlaube ich dafür machen könnte. Und deswegen, allein aus diesem Grund, würde ich mir, glaube ich, niemals eine Versace-Handtasche kaufen.
Ja.
Zumal eine reicht im Kleiderschrank.
Ja, ich finde auch mal ganz interessant den Gedanken, wie hätte wohl der kleine Gianni Versace reagiert, wenn man ihm damals gesagt hätte, dass irgendwann mal eine Handtasche von ihm den Wert eines gebrauchten Kleinwagens hat, der ja aus keiner superreichen Familie stammt. Ne? Also er ist nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. 1946 wird er in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Reggio Calabria, einer Stadt an der italienischen Küste, geboren. Er hat drei Geschwister, Donatella, die kennt man, Tina und Santo Versace. Seine Mutter ist Schneiderin und arbeitet mit 45 Näherinnen zusammen in ihrem eigenen Atelier. Und der kleine Gianni Versace, der verbringt dort eben viel Zeit und lernt so die Kunst der Schneiderei.
Ich finde es immer ganz toll, bei meiner Mutter mit auf der Arbeit zu sein. Und jetzt bei Gianni, ich meine, ich stelle mir das wie so einen Spielplatz für ihn vor. Also wenn er dann auch da seine ganze Kindheit in diesem Atelier verbracht hat, dann verstehe ich jetzt auch, dass er ja irgendwann auch die Mode zu seinem Beruf gemacht hat.
Ja, aber er fängt erstmal ein Studium der Architektur an, widmet sich dann aber doch eben seiner großen Leidenschaft der Mode. Mit Mitte 20 zieht Versace nach Mailand und arbeitet so für verschiedene Modemarken, bis er 1978 seine erste eigene Damenkollektion unter seinem eigenen Namen, eben Gianni Versace, präsentiert. Das ist so der Beginn dieser ganz krassen, unglaublichen und wirklich einzigartigen Karriere. Naja, und seine Familie begleitet ihn dabei. Die Marke Versace ist ein Familiengeschäft. Seine Geschwister, die unterstützen auch ihn und sein Business. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht von einer Versace-Kollektion aus den 70ern und 80ern. Erzähl mal, was siehst du auf dem Bild?
Viel. Ja. Gianni Versace steht in der Mitte. Um ihn herum sind so 7 Damen mit dieser Kollektion am Leibe. Und es sieht pompös aus. Ja. Viel Gold, viele Leo-Muster, aufwendige Frisuren tragen die Damen.
Ja.
Dann teilweise auch Leder, schon sexy.
Ja.
Aber auch halt sehr, sehr viel. Ich glaube, so ein paar Teile davon könnten sich in meiner Karnevalskiste finden.
Wow.
Ich mache mir jetzt Feinde, ich weiß.
Nein.
Also mir wäre es zu viel.
Ja, manche sagen viel, manche sagen aber eben auch für die damalige Zeit, auch aus heutiger Sicht, einfach pompös. Ja? Er spielt mit vielen Elementen. Er mischt so den italienischen Barock des 17. Jahrhunderts mit Ornamenten des Rokoko-Stils und mit Elementen aus der griechischen Antike. Ich meine, sein Firmenlogo haben wir vielleicht alle vor Augen. Das spricht, glaube ich, schon für sich, für dieses viel, aber im guten Sinne. Ein Medusa-Kopf ist halt einfach das Versace-Firmenlogo. Ne? Aber auch mit sexy hast du eben recht. Die Vogue-Chefin Anna Wintour, die hat mal gesagt, Armani, so sein Mitbewerber zu dieser Zeit, Armani dresses the wife, aber Versace dresses the mistress. Also Armani kleidet so eher die Ehefrau ein, Versace aber die Geliebte.
Ja, ich lasse es mal unkommentiert.
Interessantes Label, ja. Aber er hat damals eben nicht nur ein Händchen für Mode, sondern gewissermaßen auch für Marketing. Das ist ja eben ganz wichtig so in diesem Business. Er ist es nämlich, der so die Ära der Supermodels einläutet, behaupten manche Schlagzeilen. Und über seine Catwalks laufen heutige Legenden wie Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell oder eben Claudia Schiffer. Und Claudia Schiffer hat 2018 in einem Interview mal über ihn gesagt, Gianni war so der Vorreiter, der damals die Modenschauen wirklich verändert hat. Ja, also bei ihm haben sich Stars in der ersten Reihe gefunden, die zugeguckt haben, in der sogenannten Front Row. Also Elton John war dabei, Prince. Und die Shows, in denen damals eigentlich ausschließlich Laufstegmodels liefen, waren auf einmal voll mit den Supermodels, die wir heute kennen.
Ja, und das sind Namen, die gerade gefallen sind. Die kennen wir alle. Deswegen, ich finde es unfassbar beeindruckend, was er da für ein Mode-Imperium, so kann man es ja schon nennen, geschaffen hat.
Nicht nur in der Hinsicht ist Gianni Versace ein Vorreiter. Gianni Versace lebt offen schwul. Und das ist damals schon eine krassere Nummer als heute, finde ich. Man darf eben nicht vergessen, er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Er ist ein Star, ein Weltstar, der offen schwul lebt. Ist sicherlich damit auch ein Vorbild für viele queere Menschen damals gewesen, oder?
Das kann ich mir total vorstellen, gerade wegen der damaligen Zeit. Und das ist auch total wichtig für viele. Mittlerweile gibt es immer mehr queere Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch dank Social Media. Mhm. Aber ich meine, früher, als ich zum Beispiel ein Teenie war, da gab es nicht viele, also nicht viele queere Personen im TV. Oder generell in der Medienlandschaft, vielleicht Hella von Sinnen, Habe Kerkeling, Dirk Bach. Mhm. Also die kannst du an einer Hand abzählen.
Voll. Und heute machst du TikTok auf und hast vielleicht wirklich Ikonen oder Vorbilder, bei denen du dir mit 14, 15 denkst, wow, cool, es gibt Menschen, die so leben, wie ich es für mich vielleicht auch vorstellen könnte. Und ich bin ja auch in dieser Versace-Zeit so groß geworden. Das gab es halt damals einfach nicht. Du musstest halt einen Fernseher anmachen, um eine Hella von Sinn oder so zu sehen, ne?
Ja.
Das ist einfach so.
Ja. Aber kanntest du Gianni Versace?
War mir immer zu alt.
Ja,
also, da war ich
ja
noch relativ jung, so in den 90ern, war mir immer ein bisschen zu weit weg und zu alt. Aber das hat man schon im Hinterkopf abgespeichert. Ah, es gibt Personen, die leben offen schwul, Punkt. Und da wird nicht weiter drüber gesprochen.
Obwohl das ja natürlich dann auch nochmal eine andere Welt ist, wenn es so eine pompöse, glitzernde Welt ist und du als so, weiß ich nicht, kleiner Marvin denkst dir dann auch, okay, irgendwie passt das dann auch nicht so richtig.
Ja, und hast du es vielleicht einmal bei Brisant gesehen, bei Oma auf der Couch oder so. Stimmt, es war dann einfach zu weit weg auch. So, und das ist, glaube ich, heute in Social Media einfach anders. Aber Versace steht nicht nur öffentlich zu seiner Sexualität, sondern er führt auch seine Beziehung in der Öffentlichkeit. Also seinen Partner verheimlicht er damals nicht. Antonio D'Amico, so hieß er, und Gianni, die lernen sich so im Arbeitskontext kennen. Antonio ist nämlich Model und arbeitet 1982 in Versaces Büro. Ja, und die beiden werden dann ein Paar. Hab auch ein Bild mitgebracht.
Süß.
Ja.
Also es ist ein Paarbild in Schwarz-Weiß. Und Gianni Versace hat Antonio im Arm. Beide so mit so einem leichten Dreitagbart. Also attraktiv, also besonders Antonio. Der ist ein bisschen jünger, aber wenn ich das so sehe, denke ich ja, ein verliebtes Paar.
Ja, Antonio guckt so ein bisschen professionell melancholisch zur Seite. So wäre es, glaube ich, auf dem Bild. Es sieht auf jeden Fall sehr innig aus. Also sie machen einen sehr harmonischen Eindruck, finde ich. Ja, und Antonio ist es dann aber auch, der Gianni Versace am 15. Juli 1997 findet.
Die Ermordung von Gianni Versace. Der 15. Juli 1997 beginnt für Gianni Versace eigentlich entspannt. Es ist ein Dienstag, der Himmel ist blau, die Sonne strahlt. Gianni und sein Freund Antonio sind, nach ziemlich anstrengenden Wochen voller Modenschauen und Terminen, nun endlich in Versaces pompöser Villa am Ocean Drive in Miami, Florida. Gianni Versace verlässt das Grundstück so gegen 8 Uhr und schlendert, wie so oft, die Uferpromenade des Ocean Drives entlang, in Richtung des News Cafés, wo er sich häufig Zeitungen holt. Sein Lebensgefährte Antonio D'Amico sitzt währenddessen am Frühstückstisch zusammen mit einem Freund. Dann plötzlich ein lauter Knall, ein Schuss und dann noch einer. Antonio steht auf, läuft raus und findet seinen geliebten Partner Gianni auf der Treppe, reglos in einer Blutlache.
Ja, also den Menschen, den du liebst, siehst du plötzlich blutend tot vor dir. Also schlimm.
Ja, und in dem Moment ist Gianni Versace aber noch gar nicht tot. Deswegen wird ein Notruf sofort abgesetzt. Dann wird Gianni Versace direkt ins Jackson Memorial Hospital gebracht. Und dort können die ÄrztInnen allerdings nichts mehr für ihn tun, denn kurz nach seiner Ankunft wird er für tot erklärt.
Also ich habe vorhin erzählt, ich war ja damals zu dieser Zeit super jung, aber ich kann mich dann wirklich noch an die Schlagzeilen und Nachrichten erinnern. Riesenpresse-Echo auch. Also du bist raus auf die Straße, hast vor den Kiosken diese Schilder gesehen, wo dann die Schlagzeilen drin waren und so. Ja, krass.
Total. Also es waren die Breaking News. Die Presse belagert dann auch Versaces Anwesen und alle stürzen sich auf diese Neuigkeit. Mhm. Ja, und auch Fans des Modegottes und Schaulustige kommen dann zum Tatort. Und bei meiner Recherche ist mir sogar aufgefallen, dass angeblich einige SouvenirjägerInnen dann Fotos von Versaces Entwürfen in die Blutspuren an der Treppe tunkten.
Ohne Worte. Also, wenn ein Mord wie der von Versace so präsent in den Medien ist, wenn jeder darüber berichtet, wenn alle darüber sprechen, dann steht ja die Polizei natürlich auch unter einem immensen Druck. Das hatten wir schon in einigen Folgen hier bei Queer Crimes. Und die Polizei oder eben die Behörden müssen dann abliefern, oder? Und schnell einen Täter, eine Täterin finden.
Voll, absolut. Und deshalb beginnen die ErmittlerInnen auch ihre Arbeit. Und zunächst gehen sie dann von einem Mafiamord aus. Denn, ein bisschen skurril wird's jetzt, neben Versaces Körper wird eine tote Taube gefunden. Und das ist ein Symbol der Mafia. Tote Tauben singen nicht, so heißt es. Mhm. Ja, allerdings stellt sich dann heraus, dass das Tier durch einen Zufall neben Versace landet. Denn ein Kugelsplitter trifft das arme Tier und ja, die Spur erübrigt sich dann. Zum Glück gibt es auch noch andere Spuren, denn ein Augenzeuge beobachtet den flüchtigen Mörder nach der Tat und sieht, wie dieser zu einer Tiefgarage in der Nähe läuft. Und als die Polizei diesem Hinweis dann nachgeht, findet sie dort einen roten Pickup und daneben ein Kleiderbündel. Heißt, vermutlich hat der Täter dort seine Kleidung gewechselt.
Ja, und also jetzt, wo sie ja das Fahrzeug des Täters haben, können sie ja eben genau deshalb Rückschlüsse auf ihn ziehen, oder?
Jein, denn das Auto, du kannst es dir vielleicht vorstellen, das ist natürlich geklaut. Und es ist eigentlich in New Jersey gemeldet, wurde dort jedoch von einem Mann gestohlen. Ein Mann, dessen Namen die Polizei bereits kennt. Andrew Cunanan. Und wir klären später dann noch, wie die Polizei darauf kommt. Und ich habe hier mal den Steckbrief, mit dessen Hilfe das FBI nach ihm fahndet.
Genau, also so ein Steckbrief, wo dann oben in so einem schwarzen Balken ganz groß steht, dass man es auch wirklich schnell sieht, wenn es irgendwo draußen hängt. Wanted by the FBI, also gesucht vom FBI. Ja, und da sieht man ihn einmal mit Brille, also er hat so schwarze Haare und schaut so neutral in die Kamera. Und drunter wird eben beschrieben, ne, also wie groß ist er. Wie viel wiegt er vermutlich?
Auf dem einen sieht er so seriös aus, mit Brille und auch ein bisschen älter. Auf dem anderen wiegt er irgendwie so sehr, weiß ich nicht, sehr jung und schon eher wie ein Verbrecher.
Damit hat Versaces Mörder dann eben sofort ein Gesicht, einen Namen und natürlich auch eine Vorgeschichte. Denn die Ermordung Versaces ist nicht der erste Mord, den er begeht. Doch wer ist dieser Andrew Cunanan? Er wird im August 69 in National City in Kalifornien geboren. Sein Vater Modesto ist ein Navy-Veteran und arbeitet in der Zeit als Börsenmakler. Andrew ist so sein ganzer Stolz und Andrew wird als sehr klug beschrieben, hat einen IQ von 147, Durchschnitt, habe ich mal gegoogelt, sagt man so, ist 100 bis 114. Und das Leben von denen wird eigentlich als sehr bequem beschrieben. Seine Schwester Elena erzählt auch mal in einem Interview, Andrew bekam alles, was er brauchte. Mein Vater gab ihm ein Sportauto, er hatte den Master Bedroom. Also so das größte Schlafzimmer im Haus. Er hatte wohl auch sein eigenes Bad, ja, und so weiter.
Wie so das Lieblingskind der Familie.
Genau, so ein bisschen spoiled. Und Cunanan geht auf eine ganz krasse Schule, die Bishop's School in La Jolla. Spricht man das aus? Das ist ein Stadtteil von San Diego. Und diese Schule ist dafür bekannt, dass dort vor allem die Kinder der Reichen und Einflussreichen auf den Stühlen sitzen. Und davon lässt Cunanan sich möglicherweise auch beeinflussen. Ja, so ein bisschen Lifestyle of the Rich and Famous. Und ein FBI-Ermittler, der beschreibt es dann auch so, dass Andrew wohl seinen Selbstwert danach ausrichtet, ob die High Society ihn akzeptiert. Er strebt sozusagen nach der Anerkennung von Menschen, die eine höhere gesellschaftliche Position haben als er. Damit das dann auch passiert, schreckt er vor Lügen auch nicht zurück. Er habe wohl mal erzählt, dass er Teil des philippinischen Adels sei und speist zum Beispiel auch gerne so in teuren Restaurants und so. Ne?
Also wenn du das jetzt erzählst, dann hört sich das erstmal für mich nach einem Hochstapler an.
Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es scheint Cunanan einiges daran zu liegen, in einem möglichst guten Licht dazustehen. Das kann man schon sagen. Und es gelingt ihm auch ganz gut. Ne? Im Jahrbuch an seiner Schule wählen ihn die Mitschülerinnen und Mitschüler zum most likely to be remembered. Also zu der Person des Jahrgangs, an die man sich wohl auch noch nach vielen Jahren erinnern wird. Und das stimmt ja auf eine traurige Art und Weise auch. Hattest du auch so ein Abi-Buch, wo so ein Bild von dir drin war?
Ja, das und auch es gab Wahlen. Und alle paar Jahre hole ich mir das nochmal raus und gucke. Und man merkt mit der Zeit, es gibt schon einige, deren Namen man vergisst mit der Zeit. Mhm. Aber so ein paar, an die wird man sich immer erinnern.
Ja, als was wurdest du gewählt?
Also wir hatten auch so Wahlen, Top 1 bis 3, die mit den meisten Stimmen. Ich glaube, irgendwas mit Managerin, also die mal Managerin wird.
Naja, fast. An dem Tag, wo ich hätte den Bogen abgeben müssen, war ich nicht da. Deswegen war ich nicht im Jahrbuch. Aber das ist eine andere Geschichte.
Also komm, das war doch Absicht.
Ja, ich finde, also jetzt, wo du es so erzählst, also das klingt natürlich lustig, aber ich finde das extrem problematisch. Ich kenne zum Beispiel auch einen schwulen Mann, ne? Der wurde in seinem Jahrgang damals zur Schminkdiva gewählt. Einfach, weil er damals noch ungeoutet schwul war. Und ich finde, das geht halt irgendwie so gar nicht. Da sind wir so wieder in diesem Bereich labeln, zuschreiben. Apropos schwul und apropos Andrew Cunanan, dass er queer ist oder schwul ist, ist kein Geheimnis seiner Zeit. Im Alter von 19 Jahren ist er häufig im Gay Nightlife von San Diego unterwegs. Party, schönes Thema, auch immer wieder hier bei uns im Podcast. Kannst du dich so an dein allererstes Mal queer weggehen erinnern?
Ja, das war deutlich später, nicht mit 19. Ich glaube so mit Mitte, Anfang 20 in Dublin in einer Bar. Und das waren überwiegend schwule Männer, die da gefeiert haben, weil für lesbische Frauen gibt es nicht viel, auch nach wie vor. Deswegen waren da überwiegend schwule Männer. Aber ich habe das sehr genossen. Also die Atmosphäre, so zu merken, ach krass, hier kommen alle, die in Anführungszeichen ähnlich fühlen wie ich, zusammen. Und das gibt dann einem so ein direkt so ein safer Place-Gefühl.
Vielleicht ging es Andrew Cunanan auch mal so, als er das erste Mal weggegangen ist. Er war jedenfalls häufig queer aus. Und es geht in San Diego ziemlich gut, ne? So die zweitgrößte Stadt Kaliforniens. Aktuell leben da so 1,4 Millionen Menschen. Die Schwulenszene ist so über die ganze Stadt verteilt. Besonders pulsiert das Party-Life oder das queere Leben, aber im Viertel Hillcrest. Und nachdem Andrews Familie, vor allem seine religiöse Mutter, von seiner Homosexualität erfährt, zieht Cunanan nach Frisco, San Francisco.
Und legt dann vielleicht auch so richtig los. Mhm. Also so stelle ich mir das vor, weil da kennt ihn ja niemand.
Richtig, und dort wird Cunanan Teil des queeren Nachtlebens. Allerdings nicht unter dem Namen Andrew Cunanan, sondern als Andrew de Silva. Angeblich tanzt er dann auch gern mal oberkörperfreien Clubs, lacht laut, habe ich irgendwo gelesen. Also
lacht
es läuft.
Laut.
Lacht laut. Laut vor allem, habe ich gelesen. Ja, aber tatsächlich. Also ja.
Ja, Andrew living the life.
Yes.
Und ja, und das Geld, das er so verprasst, das kommt dann von der philippinischen Königsfamilie, oder was?
Heikles Thema. Da hält Andrew sich bedeckt, angeblich, erzählt er mal, käme es von seiner reichen jüdischen Familie. Mhm. Und mal erzählte auch, dass sein Vater Land an der Riviera und eine Plantage auf den Philippinen besitzt. Also so ganz genau lässt er sich da anscheinend nicht festlegen, beziehungsweise lässt sich auch im Nachhinein gar nicht mehr so rausfinden. Aber Cunanan lässt sich auf wohlhabende, ältere Männer ein, die ihn wohl auch finanziell unterstützen.
Sugar Daddies? Ich weiß nicht, kann man das überhaupt so sagen?
Kann man. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, ja. Höre ich auch unter Männern öfter so den Begriff. Du würdest ja auch Sugar Mama sagen, oder?
Möglich.
So. Und so trifft Andrew zum Beispiel Norman Blatchford. So ein reicher Kunstmäzen, der ihm monatlich wohl $2,500 zur Verfügung stellt, ihm dann auch ein Auto kauft und ihm seine Kreditkarte oder Karten überlässt. Andrew kommt ganz gut über die Runden, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Aber dann beendet Blatchford die Beziehung und Andrew muss dann zusehen, wie er selbst über die Runden kommt.
Ja, ich habe in dem Zusammenhang in einigen Artikeln und Beiträgen gelesen über ihn, dass er sein Geld zeitweise als Sexarbeiter verdient.
Ja, habe ich auch gelesen. Und die Polizei betont das auch in einer Pressekonferenz. Cunanan lebt von Prostitution. Seine Kunden sind vor allem wohlhabende Männer. Er wird dann eben in der Öffentlichkeit als Prostituierter, als Gigolo und als Callboy gelabelt. Ob er sich selbst so definiert hat, ob er wirklich Sex gegen Geld hatte, das ist wirklich schwer herauszufinden. Im Nachhinein Grenzen verschwimmen da tatsächlich.
Ja, und selbst wenn, das müssen wir auch nochmal festhalten, Sexarbeit ist Realität und das ist ein Job.
So ist das.
Wir haben in der Mooshammer-Folge zum Beispiel über migrantische, männliche Sexarbeit auf den Straßen in München gesprochen. Wenn euch das interessiert, hört euch gerne nochmal die Folge an. Die findet ihr, wie alle unsere Folgen, in der ARD-Audiothek. Andrews erster Mord. Ja, Andrew Cunanan kommt dann nach Minneapolis und dort leben zwei ehemalige Affären von ihm, nämlich der Architekt David Madsen und der ehemalige Navy-Absolvent Jeffrey Traill. Und Marvin, ich habe dir mal Fotos von den beiden Männern mitgebracht. Beschreib doch mal.
Normschön, würde ich es mal nennen. Also wenn das jemand in der Flirt-App drin hätte, würde ich denken, okay, sieht ganz schön gefiltert aus. Also sie zeigen sich hier auf diesen Bildern von ihrer besten Seite auf jeden Fall. Ja, manche würden sagen attraktiv, sehen so ein bisschen muskulös aus, glatte, gegelte Haare. Schöne weiße Zähne, ja.
Auch sehr ähnlich, könnten Brüder sein.
Mhm, ja.
Ja, und was die beiden noch gemeinsam haben, sie sind beide beruflich erfolgreich, führen ein auf den ersten Blick gutes Leben und sie kennen sich übrigens auch, denn sie haben sich über Cunanan kennengelernt. Wie sie es dann finden, dass Cunanan ihnen einen Besuch abstattet, kann ich nicht genau sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass beide nicht so begeistert davon sind. Doch das hält Cunanan nicht davon ab, sich bei den beiden einzunisten. Die erste Nacht, nämlich von Freitag auf Samstag, schläft er wohl bei Madsen und die zweite Nacht von Samstag auf Sonntag schläft er bei Traill. Der ist zu dem Zeitpunkt selbst gar nicht zu Hause. Als Traill dann mit seinem Partner wieder nach Hause kommt, ist Cunanan schon nicht mehr dort. Er meldet sich doch noch am selben Abend bei Traill und will sich unbedingt mit ihm treffen. Traill kommt dieser Bitte auch nach und fährt zu Madsens Wohnung. Denn dort hält Cunanan sich nun auf.
Okay, also Wohnungshopping Deluxe komme ich kaum noch hinterher irgendwie.
Ja, ist schwierig und wild und es wird noch schlimmer. Wir haben jetzt Sonntag, den 27. April und gegen 21:45 Uhr abends klingelt Traill dann an Madsens Wohnung. Und dann passiert etwas wirklich so Grausames und ich werde jetzt gleich über den Mord sprechen und es wird sehr grafisch dabei. Das heißt, wenn das nichts für euch ist, dann skippt jetzt bitte ein paar Sekunden vor. Die ErmittlerInnen gehen nämlich von Folgendem aus. Andrew Cunanan schnappt sich einen Hammer, der in der Wohnung herumliegt, und schlägt damit um die 27 Mal auf den ahnungslosen Traill ein, darunter auch mehrfach auf den Kopf. Die Wohnung ist danach voller Blut und anschließend wickelt er die Leiche dann in einen Orientteppich ein.
27 Mal? Also ich kann mir das mal gar nicht vorstellen. Du bist ja dann irgendwie wie in so einem Rausch oder sag mal du als Juristin mehrfach auf einen Körper einschlagen. Ich habe sofort den Begriff der Übertötung im Kopf. Hört man vielleicht auch mal hier und da in anderen Crime-Podcasts auf Englisch Overkill.
Mhm.
Was ist das?
Das ist erstmal ein Begriff aus der Kriminalstatistik und man spricht von so einer Übertötung, wenn der oder die Täterin gegenüber dem Opfer deutlich mehr Gewalt anwendet, als es nämlich zur eigentlichen Tötung nötig gewesen wäre.
So, und ich gehe mal davon aus, dass der eigentliche Bewohner der Wohnung, in der das passiert ist, also David Madsen, dass der zu dem Zeitpunkt nicht anwesend ist, weil der hätte ja sonst wahrscheinlich eingegriffen, ne?
Genau, der ist nicht da. Der ist wohl kurz bevor Traill klingelt, nämlich mit seinem Hund Gassi. Und so ganz genau lässt sich das nicht mehr sagen. Ja, ich will mir nämlich gar nicht vorstellen, wie es sich dann für ihn angefühlt hat, in seine eigene Wohnung zu kommen und dieses ja, Blutbad vorzufinden. Und irgendwann kommt er dann natürlich zurück von seiner Gassi-Runde. Und was dann zwischen den beiden passiert, ist nicht so ganz klar. Also klar ist nur, Traill und Madsen erscheinen in den nächsten Tagen nicht auf der Arbeit und melden sich auch bei sonst niemandem. Irgendwann öffnet dann die Hauswartin die Tür zu Madsens Apartment und findet da Traills Leiche. Sie informiert dann die Polizei und unterdessen sind dann Cunanan und Madsen in seinem, also Madsons rotem Jeep auf dem Weg aus der Stadt.
Also lass uns das nochmal kurz festhalten. Er hat das Blutbad schon gesehen, sitzt aber jetzt in seinem eigenen Auto mit Andrew, begleitet den auch. Warum? Verstehe ich nicht. Was ist da los?
Ja, ich stelle mir gerade vor, er kommt in die Wohnung, sieht das Blutbad und der wird wahrscheinlich ziemlich unter Schock danach stehen und auch eventuell Angst haben. Also Angst davor, dass ihn Konsequenzen treffen können. Das ist seine eigene Wohnung, das, dort wurde dieser Mord begangen. Also eventuell denkt er sich ja auch, Mist, jetzt versucht der Cunanan das vielleicht auf mich zu schieben.
Ah.
Und dann wie so eine Kurzschlussreaktion, bevor, weil er nicht klar denken kann, so sagt Tunnel. Er sich, ich fliehe jetzt einfach mit ihm.
Ja, okay, weird. Also die sitzen halt in seinem Auto, Andrew Cunanan an seiner Seite. Wir wissen es letztendlich nicht, warum. Dabei belassen wir es auch. Aber was wir wissen ist, sie fliehen aus der Stadt, muss man so sagen, ne? Aber letztendlich wird nur einer der zwei Männer den Wagen weiterfahren. Andrews zweiter Mord. Samstag, 3. Mai 1997 ist es. Wir sind in Rush Lake, nördlich von Minneapolis. Zwei Männer finden eine männliche Leiche am Ufer des Sees, dieses Rush Lakes. Und das ist?
Ich nehme an, David Madsen.
So ist es. Sein toter Körper weist Schusswunden am Kopf auf. Und darüber, was sich am See, also an diesem Rush Lake, abgespielt hat, lässt sich heute nur mutmaßen. Was denkst du, warum hat Cunanan das getan? Warum hat er David Madsen nicht gleich umgebracht, sondern hat ihn mitgenommen auf die Flucht? Auf seine Flucht letztendlich.
Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht in der Situation selbst noch nicht einen Plan hatte, wie er mit ihm umgeht, ihn dann erstmal mitgenommen hat und ja, vielleicht auch würde das wieder die Vermutung bestätigen, dass er versucht, diesen Mord auf ihn zu schieben.
Mhm.
Ich meine, der ist weg, es war seine Wohnung, vielleicht ahnt Cunanan nur nicht, dass die Polizei ihm dort schon vielleicht auf den Fersen ist und sein Tatplan ist, das auf Madsen zu schieben.
Ich finde aber auch, was du sagst, fühlt sich für mich auch so an. Es wirkt so ein bisschen ungeplant. Wir können das jetzt abschließend nicht klären, warum Madsen sterben muss. Er bleibt, wie wir wissen auf jeden Fall, aber nicht das letzte Opfer von Cunanan.
Das stimmt leider. Cunanan ist mit Madsens Jeep dann auf dem Weg nach Chicago. Andrews dritter Mord. In Chicago leben auch Marilyn und Lee Miglin. Die beiden sind ein sehr angesehenes, berühmtes Paar. Er ist ein Immobilienmogul und Bauunternehmer. Sie ist Unternehmerin und eine sehr bekannte Home-Shopping-Moderatorin.
Mhm.
So ein bisschen vergleichbar mit Judith Williams.
Ah, natürlich.
Ja, ich kenne sie von der Hülle der Löwen.
Ja, ich kenne sie aus dem Teleshopping. Ich würde auch sagen Gay Icon. Ich hoffe, Judith, du bist damit okay. Tatsächlich.
Das klären wir noch. Mhm. Jetzt habe ich dir erstmal ein Bild von Marilyn und Lee Miglin mitgebracht.
Wow. Es sieht so ein bisschen aus wie in so einer Kulisse aus Denver Clan. Sie lehnt sich so mit ihrem Arm locker in den Türrahmen, hat so ein, wie nennt man das, Kostüm an, also so ein pinkes Kostüm. Dazu irgendwie so eine Dauerwelle, so blau geschminkte Augen. Und er halt mit grauen, zurückgeföhnten Haaren ist, ich sag einfach nur ein kleines Wow auf jeden Fall zu den beiden.
Ja, und ich würde jetzt natürlich nicht einfach so auf dieses Paar zu sprechen kommen, wenn sie nichts mit unserem Fall zu tun hätten.
Ja.
Am Samstag, den 3. Mai 1997, also an dem Tag, an dem auch David Madsens Leiche gefunden wird, ist Lee allein zu Hause. Seine Frau Maren ist auf Geschäftsreise. Die Jalousien des noblen Hauses sind in der Küche heruntergelassen. Ein Nachbar das beobachtet und findet es irgendwie seltsam. Denn normalerweise sind diese Jalousien oben. Was sich nämlich hinter diesen Jalousien abspielt, soll niemand mit ansehen. Denn als Marilyn von ihrer Geschäftsreise wiederkommt, ist ihr Mann Lee tot. Auf grausame Art und Weise ermordet. Und in den News heißt es dann, die Polizei fand Lee Miglin mit durchgeschnittener Kehle, die Beine mit Kreppband gefesselt. Der 72-jährige Immobilienmagnat lag in der Garage hinter seinem Haus in der Scott Street.
Magnat hat sowas wie Mogul. Also unglaublich brutale Vorgehensweise hier auch wieder, ne?
Ja. Und es kommt noch heftiger. Offenbar wird Lee auch noch mit einer Gartenschere gequält. Und als wäre das alles immer noch nicht genug, fühlt sich Cunanan in dem Anwesen der Miglins wie zu Hause. Er verbringt nämlich dort noch eine ganze Weile, er isst etwas, er schläft in einem der Betten, er rasiert sich und das alles in aller Ruhe. Und ich frage mich echt, also es ist nicht vorstellbar, glaube ich, für uns, erst einen Mord zu begehen und dann ganz entspannt noch ein Nickerchen zu machen. Und ja, den Bart, den könnte ich ja auch noch mal stutzen.
Was ich mich aber zusätzlich noch gefragt habe, ist Lee Miglin, ne, das dritte Opfer von Andrew Quinanen. Und im Gegensatz zu Trail und Madsen vorher ist dieser Lee, dieser Immobilienmogul, ja nicht schwul. Oder zumindest lebt er nicht offen schwul. Lebt er mit seiner Frau Marilyn zusammen. Muss ja erstmal nicht heißen. Aber besteht irgendeine Verbindung zwischen den beiden Männern, zwischen Lee und Andrew?
Ja, ganz genau lässt sich die Frage nämlich nicht beantworten. Hm. Also Familie Miglin selbst bestreitet, dass sie Quinanen vorher kannten. Und ich meine, klar, die sind reich und sehr wohlhabend. Und da ist auch was zu holen. Und ich meine, das wird Quinanen auch gewusst haben. Er lässt auch einiges dort mitgehen. Wertsachen, aber auch den grünen Wagen von Lee Miglin. Aber es gibt auch Theorien und Gerüchte, dass Quinanen den Sohn der Miglins kannte. Mhm. Fakt ist, und ich meine, das darf man jetzt hier wirklich nicht vergessen, hier ist ein Mensch auf wirklich brutale Weise und ohne ersichtlichen Grund aus dem Leben gerissen worden. Mhm. Und zwar von Andrew Quinanen.
Und unterdessen hat er sich eben den grünen Wagen von Miglin geschnappt und ist wieder auf der Flucht. Später fährt er bei Philadelphia auf dem Interstate Highway 295 entlang oder Interstate Highway 295, sagt man wahrscheinlich. Und das wissen die Ermittlerinnen und Ermittler so genau, weil im Wagen von Miglin ein Funktelefon installiert ist. Das ist einfach so ein Telefon, was damals ins Auto eingebaut wurde. Und über dieses Funktelefon kann eben die Position des Wagens ermittelt werden. Auch wenn man jetzt nicht mit dem Ding telefoniert, ist natürlich praktisch für die Ermittlungen, ne?
Ja, also es wäre total praktisch, wenn diese Information nicht nach außen dringen würde. Denn offenbar hat irgendjemand geplaudert. Mhm. Im Radio wird nämlich schon darüber berichtet. Und so erfährt dann auch Quinanen davon. Er reißt das Telefon sofort aus dem Wagen raus und die ErmittlerInnen können ihn dann nicht mehr orten. Mhm. Gleichwohl ist ihm auch klar, er muss sich ein neues Fluchtfahrzeug beschaffen. Und dafür sind ihm alle Mittel recht.
Das ist wirklich wie im Film, ne? Der Mörder sitzt im Auto und hört von seinem eigenen Mord im Radio. Das ist völlig abgefahren. Und jetzt kommen wir eben zu Andrews viertem Mord. Freitag, 9. Mai 1997. Das ist jetzt 6 Tage nach dem Mord an Lee Miglin. Und zwar geht es hier um einen Friedhofswärter, William Rees. Der arbeitet, ja, wie die Berufsbezeichnung schon sagt, auf einem Friedhof, dem Finns Point National Cemetery, und zwar in Pennsville in New Jersey. Und an diesem Tag arbeitet er, wie vermutlich an vielen anderen Tagen auch, im Büro, aber er ist nicht allein. Andrew Quinanen lauert ihm auf. Er schießt ihn und lässt dann das grüne Auto von Lee Miglin zurück, ja, und nimmt dann stattdessen den roten Pickup von unserem Friedhofswärter. Dem Rees.
Also so langsam hat das für mich irgendwie so einen Anschein eines Amoklaufs.
Oh,
das heißt, so völlig ziellos, wild umherschießen, egal ob jemand stirbt dabei oder nicht, also wird immer härter.
Ja, auch der Friedhofswärter, ne, als Opfer völlig random ausgesucht, hätte ja quasi an diesem Tag jede und jeden treffen können. Naja, und Quinanen hätte ihn ja auch am Leben lassen können. Er wollte ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, das Auto und damit abhauen, ne?
Ja, das tut er dann auch. Mhm. Er fährt dann mit diesem roten Pickup in Richtung Süden und tauscht dann noch die Nummernschilder des Wagens aus.
Mal kurz rekapitulieren. Andrew Quinanen hat bis zu diesem Zeitpunkt 4 Menschen getötet, ging los mit Trail mit mutmaßlich 27 Hammerschlägen, dann Madsen mit 3 Schüssen, Miglin, die mir die Kehle aufschlitzt, und Breeze, den er erschießt. Es ist vielleicht wichtig, dass wir das jetzt nochmal sagen. Das sind 4 Namen, die uns irgendwie nichts sagen. Aber hinter diesen Namen stecken natürlich echte Menschen mit echten Geschichten, mit Wünschen, mit Träumen, mit Angehörigen, mit Familien, die natürlich auch heute noch leben, mit Menschen, die sie lieben. Und all das hat Quinanen eben zerstört damals.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst, weil manchmal verliert man es so leicht aus dem Auge. Mhm. Und leider gibt es auch noch ein 5. Opfer. Am 15. Juli 1997 erschießt Quinanen Gianni Versace. Und damit sind wir dann wieder am Anfang unserer Folge.
Die Ermittlungsarbeit. Gianni Versace wird auf dem Rückweg vom Zeitungskauf auf seinem Grundstück erschossen. Der Notarzt wird gerufen und die Polizei beginnt ihre Ermittlungen. Doch vom Täter fehlt zunächst jede Spur. Einer der Ermittler sagt: Wir verfolgten 15 Stunden pro Tag Spuren und davon gab es Hunderte, wie zum Beispiel das zurückgelassene Auto.
Genau, damit ist sicherlich das gestohlene Auto von William Rees gemeint. Mhm. Der rote Pickup mit dem falschen Nummernschild.
Ganz genau. Ein Zeuge beobachtet nämlich, wie der Täter, der Versace erschießt, in ein Parkhaus flüchtet. Und die ErmittlerInnen gehen diesem Hinweis nach und finden dort das Fahrzeug auch. Und in dem Fahrzeug ein Bündel Klamotten. Also vielleicht hat Quinella nach dem Mord schnell seine Kleidung gewechselt, um untertauchen zu können. Zumindest finden die ErmittlerInnen nun heraus, dass der Wagen William Reese gehört. Naja, und inzwischen ging man eben schon fest davon aus, dass Cunanan den Friedhofswärter William Reese auf der Flucht getötet hatte. Es gab seit dem ersten Mord an Trail Hinweise auf Andrew als Täter. Und mit jedem Mord häuften sich die Hinweise. Trails Freundinnen wussten zum Beispiel, dass Andrew bei ihm zu Besuch war, ja, oder fragten auch natürlich direkt nach, wo ist denn Andrew? Was hat er mit dem Mord zu tun?
Okay, also zu diesem Zeitpunkt war also klar, wer für die 4 Morde verantwortlich war. Mhm. Ja, und das FBI suchte dann auch nach ihm, nachdem Lee Miglin gefunden wurde. Ja, und schon wieder führten die Spuren zu Andrew. Und das Fahndungsplakat hast du ja schon erwähnt. Ja, und durch den roten Pickup, der Reese gehörte, kam man dann bei Gianni Versace auf Andrew. Die Suche nach ihm wird mit diesem Link zwischen Andrew und Gianni dann richtig gepusht. Wahrscheinlich, weil der Fall Versace so eine große Aufmerksamkeit in den Medien bekommt. Das FBI verbreitet viel mehr Panik mit Aussagen wie, keiner ist mir sicher, helfen Sie uns, diesen Kerl einzusperren. Obwohl Cunanan sich offenbar wenig Mühe gibt, im Verborgenen zu bleiben und das FBI ja nun weiß, er war es, ja, bekommt das FBI ihn irgendwie nicht zu fassen.
Ganz kurz zur Einordnung, hat man schon oft gehört, hört man jetzt auch hier wieder, der Begriff FBI, was genau machen die eigentlich? Also FBI steht für Federal Bureau of Investigation und es ist so die wichtigste innerstaatliche Sicherheitsbehörde der USA. Also das FBI ist zuständig für alle Straftaten, die innerhalb der USA die Grenzen der Bundesstaaten überschreitet. Also ganz schön einflussreiche Behörde, ne? Wenn die da so eine Sätze rausballern.
Ja, ich glaube, in Deutschland könnte man das mit dem BKA vergleichen, das heißt mit dem Bundeskriminalamt. Mhm. Und auch wenn es lange dauert und es einige Patzer in der Ermittlungsarbeit gibt, nach einiger Zeit kommt dann der entscheidende Hinweis.
Das Ende Cunanans.
Knapp eine Woche nach dem Mord an Gianni Versace erhalten die ErmittlerInnen nämlich einen Hinweis auf einen Einbruch auf einem Hausboot. Ein Mann hat nämlich Andrew Cunanan, den gesuchten Täter, erkannt. Am Mittwoch, den 23. Juli, wird den ErmittlerInnen ein weiterer Einbruch dann auf einem Hausboot gemeldet. Und sie gehen davon aus, dass es sich bei dem Täter wieder um Cunanan handelt. Daraufhin sperren sie das komplette Kanalufer ab, sperren eine vielbefahrene Straße, umzingeln das Hausboot und schneiden jeden Fluchtweg ab.
Also Andrew Cunanan ist ausgeliefert, auf dem Präsentierteller quasi, ne?
Genau, aber jetzt erstmal passiert lange Zeit nichts. Mhm. Dann betritt das mittlerweile eingetroffene Sondereinsatzkommando das Hausboot und findet einen Mann, auf einem Bett liegend, tot. Es ist Andrew Cunanan, der sich selbst erschossen hat.
Abruptes Ende.
Ja. Mhm. Und er hat sich dann durch diesen Selbstmord auch seiner eigentlich gerechten Strafe entzogen. Dann am nächsten Tag geben die ErmittlerInnen den Selbstmord bekannt der Presse. Mhm. Und der Polizeichef Richard Barreto verkündet am Donnerstag, den 24. Juli 1997 um 5.30 Uhr Ortszeit, es ist Andrew Philippe Cunanan. Die landesweite Jagd ist vorüber. Das heißt, die Akte Andrew Cunanan kann geschlossen werden.
Wir wollen aber nochmal schauen, und zwar auf das Motiv. Jo, wie geht's dir so damit, mit dem Case, Irina?
Oh, also ich finde es schwierig, weil die Taten, also klar, die sind grausam und wie bei allen Morden so sinnlos.
Natürlich, ja.
Deswegen klar, ich bin erstmal froh, dass Cunanan nie wieder morden wird. Aber trotzdem, was so bleibt, ist die Frage, ja, warum er das alles getan hat. Also warum er so viele Menschen getötet hat und so viel Angst und so viel Schrecken verbreitet hat.
Ja, die Frage, warum, stellen wir uns ja häufig hier in diesem Podcast. Welches Motiv ihn jetzt letztendlich dazu gebracht hat, 5 Menschen aus dem Leben zu reißen, das weiß nur er selbst. Aber es gibt eben verschiedene Theorien und Vermutungen. Das Netz ist voll damit. Ich habe mal 2 mitgebracht. Und zwar die erste Vermutung, die ich hier gerne mal im Podcast vorstellen möchte, fängt mit einer Frage an. Wenn du unbedingt berühmt werden willst, und zwar mit einem Mord, wen bringst du dann um?
Ja, weirde Frage, aber ich ahne, worauf du hinaus willst.
Genau, also Andrew Cunanan scheint ja in seiner Kindheit ein großes Geltungsbedürfnis gehabt zu haben. Er will jemand sein, ne? Er will Ansehen, Reichtum, Bewunderung, er will scheinen. Er will, dass sich die Welt an ihn erinnert. Und mit dem Mord an Gianni Versace hat er das ja auf traurige und furchtbare Art und Weise auch geschafft, muss man sagen.
Ja, das ergibt total Sinn. Trotzdem frage ich mich aber, warum er dann seine ehemaligen Affären Trail und Metzen auch getötet hat.
Ja, gibt ja noch eine andere Theorie. Angeblich bemerkt Cunanan an sich Symptome, von denen er auf eine HIV-Infektion schließt. Er ist also davon überzeugt, ich bin HIV-positiv. Und das ist damals die Zeit kurz nach der AIDS-Krise. HIV ist ein riesiges Thema, insbesondere bei Männern, die Sex mit Männern haben. PEP oder PrEP, also Medikamente, mit denen man einer HIV-Infektion vorbeugen kann, die gibt es damals noch nicht. Und eine ganz wilde Theorie besagt eben, möglicherweise wollte er sich an der Welt für seine Erkrankung rächen.
Hat er denn auch einen HIV-Test gemacht? Also war er positiv?
Ja, also angeblich hat er einen Test gemacht, hat das Ergebnis aber nie abgeholt und nach seinem Tod wird sein Körper untersucht und es wird keine Infektion festgestellt. Also Cunanan ist HIV-negativ.
Es ist unbefriedigend, aber ja, das wirkliche Motiv für seine Taten, das werden wir wohl nie erfahren. Das hat er mit ins Grab genommen.
Gianni Versaces Trauerfeier.
Lass uns noch mal kurz über die Trauerfeier reden. Ich sag's noch mal ein drittes Mal in dieser Folge, die auch bei, natürlich, da wurde auch bei Brisant drüber berichtet. Aber ich habe mir hier ein Bild mitgebracht von der Zeremonie. Was siehst du auf dem Bild?
Prinzessin Diana. Mhm. Daneben ist eine Frau, die ich nicht kenne, aber jeweils außen sitzen Sting und Elton John.
Ja, das sieht man dem Bild schon an. Auch der Rest, riesiges Star-Aufgebot, diese Trauerfeier. Sie findet im Mailänder Dom statt und wird auch so als eins der krassesten gesellschaftlichen Großereignisse beschrieben zu dieser Zeit. 2000 Gästinnen und Gäste sind dabei. Also nicht nur Elton John, den du erkannt hast, Madonna, Naomi Campbell und sogar dann Giorgio Armani auch. Aber ganz zum Schluss hier noch, ein spicy Detail, was mir in den Recherchen aufgefallen ist, und dazu muss ich sagen, können wir nicht ganz so verifizieren, aber auf einer Website stand. Und zwar habe ich da gelesen auf dieser Website, dass die Feierlichkeiten in dem Dom angeblich nur gegen den Widerstand der katholischen Priester und durch eine saftige Spende der Familie Versace möglich waren. Kein Kommentarpunkt. So, was sagst du zu unserem Versace-Fall heute?
Ach, ich finde es halt immer echt unbefriedigend, wenn man so gar kein Motiv am Ende hat und sich fragt, warum? Warum mussten da 5 Menschen sterben, unschuldige Menschen? Ja, und es hatte für mich wirklich so etwas von einem Amoklauf. Dass der irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt wusste, Cunanan, ich werde wahrscheinlich irgendwann eh gefasst. Und jetzt bringe ich wahllos auf diesem Weg noch möglichst viele Menschen um, damit ich eventuell dadurch groß rauskomme. Postmorte.
Das ist Queer Crimes, der Podcast rund um Verbrechen aus der queeren Community. Wir wollen unbedingt mit euch ins Gespräch kommen, auch in Staffel 2. Was sagt ihr zum aktuellen Fall? Welche Verbrechen beschäftigen euch? Gibt's Fragen, Wünsche, Anmerkungen, sagt man doch so, oder? Schreibt uns gerne an queercrimes@mdr.de.
Queer Crimes. Der Versace-Mord. Und die Folgen der neuen, dritten Staffel hört ihr exklusiv in der ARD-Audiothek.
Das ist Queer Crimes mit Irina Schlauch und Marvin Standke. Nach einer Idee von Marvin Standke und Olivia Gattermann. Recherche Marvin Standke. Skript Ole Siebrecht. Fact-Checking an Katrin Kanier.
Verantwortlich ist Olivia Gattermann und Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Irina, bis zur nächsten Folge.
Ich freue mich drauf.
Ciao.
Auf noch viele weitere spannende Fälle.
Yes.
ARD.